Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit Auf dem Acker, dem Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Das tut das Acker-Team zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Über Acker werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder etwas erfahren, aber vor allem wollen wir mit diesem Podcast auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür begeistern, auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon selbst die Hände in die Erde zu stecken und etwas anzubauen. Ich tue das übrigens auch regelmäßig. Mein Name ist Judith Rakers und das Anbauen von Gemüse ist meine große Leidenschaft. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wofür das Herz unseres heutigen Gastes schlägt. Für die Schauspielerei auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Feline Roggan.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Was würde in einem Drehbuch stehen, wenn jemand dich spielt? Also dich in echt. Was würde darüber stehen, damit derjenige, der Schauspieler, die Schauspielerin in dem Fall, ja sich gut einfühlen kann in dich?
In meine Charakterbeschreibung sozusagen. Ich glaube, ich bin relativ entspannt, spontan. Ja, ich lasse Dinge gerne auf mich zukommen und bin für jeden Scheiß zu haben.
Das darf man sagen. Natürlich, das ist das Schönste.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, aber ich bin auf jeden Fall sehr gerne sehr viel draußen. Immer mehr. Aber lieber auf dem Land als in der Stadt.
Und ich würde alles sofort unterschreiben. Welche biografischen Fakten würdest du der Schauspielerin mit auf den Weg geben, damit sie weiß, mit wem sie es hier zu tun hat?
Also ich bin in Hamburg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 8 war.
Meine, als ich 7 war.
Guck mal. Dann bin ich mit meiner Schwester bei meiner Mutter hauptsächlich aufgewachsen. Meine Eltern haben aber ein sehr gutes Verhältnis. Ich bin früher in so einer Hausgemeinschaft aufgewachsen, noch mit sehr vielen anderen Kindern und Erwachsenen zusammen.
So eine Art Kommune?
Nö, eigentlich ist es ein ganz normales Mietshaus, aber Freunde, auch mit Kindern genau in meinem Alter und dem Alter von meiner Schwester, haben 2 Stockwerke über uns gewohnt und dann noch 2 andere Kinder. Und wir sind die ganze Zeit so
zwischen den Etagen hin und her geflitzt.
Genau.
Das ist ja toll.
Und dann habe ich mit 15 angefangen zu modeln und war dadurch sehr viel alleine unterwegs. Dadurch bin ich, glaube ich, sehr selbstständig geworden. Und dann hatte ich aber keine Lust mehr auf die Modelei, nachdem die Schule vorbei war. Da wollte ich lieber selber Geschichten erzählen und auch sprechen können und habe dann die Schauspielausbildung gemacht. Und dann, das liebe ich und mache ich immer noch gerne und habe aber auch eine aktivistische Leidenschaft entwickelt im Zuge der ganzen Informationen über die Klimakrise, die so über uns reinbrechen, wusste ich, ich halte das nicht aus, das alles nur zu lesen und mir Sorgen zu machen und selber nichts zu tun. Und habe dann mit Kollegen eine Initiative gegründet, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, die heißt Changemakers, weil ich in meinem Bereich irgendwie, ich wollte mehr machen, als nur auf eine Demo zu gehen.
Wir sprechen auf jeden Fall darüber, denn du hast uns dieses Thema ja mitgebracht in diese Folge. Ich bin super interessiert darüber, alles zu erfahren und unsere Hörerinnen und Hörer, kann ich jetzt schon versprechen, werden begeistert sein, was ihr da auf die Beine gestellt habt zum Thema nachhaltiges Drehen in der Filmbranche. Aber jetzt möchte ich erstmal einmal kurz einführen, wo wir uns hier überhaupt befinden. Ne? Weil der Acker-Podcast ist ein Podcast, der nie in einem Tonstudio aufgezeichnet wird, in einem schallgedämpften, sondern immer in freier Natur. Wobei wir jetzt hier gar nicht so viel Natur sehen, denn wir stehen zwischen 2 großen Häusern auf einer relativ versiegelten Fläche, weil es ist ein Schulgelände. Es ist das Schulgelände der Schule Röthmoorweg in Hamburg. Wir wollten uns ja eigentlich in deinem Garten treffen, Feline. Ne? Warum hat denn das nicht geklappt?
Weil es in der Woche ist und weil wir nur am Wochenende oder in den Ferien auf dem Land sind. Weil meine Tochter in Hamburg zur Schule geht und mein Freund hier auch einen festen Job hat. Deshalb sind sie nicht so flexibel. Genau, und deshalb treffen wir uns jetzt heute hier.
Das heißt, ihr habt eine Stadtwohnung und da gibt es auch keinen Garten?
Nein.
Und ihr habt, was ja wunderschön ist, irgendwo ein Haus auf dem Land. Sagst du wo, so ungefähr?
Im Wendland. Oh, das ist so zwischen Hamburg und Berlin. Genau, da kommen auch meine Großeltern her aus der Gegend. Deshalb haben wir da eine Verbindung zu den Leuten und zu der Gegend. Genau, da haben wir ein Haus oder auch eine Baustelle, wie man es nimmt. Aber auf jeden Fall ein Garten.
Bei mir wurde nämlich gesagt, weil ich wollte deinen Garten natürlich unbedingt sehen, dass es gar nicht am Wochentag liegt, sondern daran, dass es noch nicht richtig fertig ist, weil noch Baustelle ist und wir noch nicht so viel sehen können dort.
Nee, also an Gemüse, ja, das liegt so ein bisschen an diesem Jahr und an meinen Arbeitsplänen und Zeiten. Also dieses Jahr haben wir es nicht so viel geschafft, da zu sein, beziehungsweise jetzt in den Pfingstferien waren wir leider total krank. Und ehrlich gesagt, wenn man nur ab und zu im Garten ist, dann passiert ja einiges in der Abwesenheit und es ist gar nicht so leicht, was anzubauen oder beziehungsweise Sachen am Leben zu halten. Dieses Jahr, wie man vielleicht hört, hat es ja mit dem Regen ausnahmsweise ein bisschen geklappt, weil letztes Jahr ist mir dann halt einfach immer alles vertrocknet. Mhm. Also das Haus haben wir seit 2 Jahren und die Vorbesitzer hatten so ganz andere Vorstellungen von Ausbau, Einrichtung und aber auch Gartenanbau. Die hatten zum Beispiel in dem Teil des Gemüsegartens hatten die wahnsinnig viele Lebensbäume, sind aber eigentlich Thuja heißen die, sind so Bäume, die eher auf dem Friedhof sind. So.
Ich wollte gerade sagen,
genau.
Friedhofsbäume.
Friedhofsbäume heißen aber Lebensbäume. So kleine davon hatten die bestimmt 30 so die Wege lang gepflanzt und die finde ich persönlich nicht so schön und dann habe ich die fotografiert und bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Und dann sind Leute gekommen, ich liebe das, finde ich total gut, und haben diese Bäume ausgebuddelt, um sie bei sich im Garten
einzubuddeln. Wie groß waren die denn? Die kann man doch gar nicht mehr verpflanzen, wenn die nicht verschult sind, oder?
Ja, na, die waren so zwischen, also ich würde sagen 1,70 bis 1,80 waren die. Die waren noch nicht so riesig. Also die kamen schon mit einem Anhänger und Gerät und haben die Bäume da ausgebuddelt. Und das hat eigentlich mein Beet ergeben danach.
Du hattest viele Löcher im Boden,
ich hatte viele Löcher im Boden mit sehr viel Erde. Und da habe ich letztes Jahr dann Gemüse angepflanzt. Und das hat durchwachsen geklappt. Auch aufgrund meiner Anwesenheit.
Oder Abwesenheit.
Oder Abwesenheit, beziehungsweise. Und dieses Jahr ist es aber, bin ich am Anfang nicht dazu gekommen und jetzt ist es einfach wahnsinnig zugewachsen. Wenn man 2 Wochen nicht da ist und dann plötzlich sind die Gräser einfach 1 Meter höher. Mhm. Und ich habe es jetzt gerade geschafft, wieder Fläche zu freizulegen.
Das heißt, du hast gejätet? Um was einsehen zu können. Und wenn du dann das nächste Mal kommst, dann ist es wieder hochgewachsen. Du kannst wieder nichts einsehen.
Mal schauen. Also Kartoffeln habe ich noch drin. Die hatten wir vergessen auszubuddeln letztes Jahr. Die sind wieder. Und was habe ich? Ich habe jetzt eher Spinat habe ich gepflanzt. Das hatten wir noch. Und auch Fenchel. Aber ich habe es vorher nicht angezogen. Deshalb.
Das musst du nicht. Fenchel kannst du direkt ins Beet. Ja, und das wächst auch gut. Das habe ich auch. Ich bin nämlich sehr faul.
Ja,
ich ziehe nur das vor, was du unbedingt vorziehen musst, wie Paprika, Tomate, Artischocke, Aubergine ist ja auch ganz gut, wenn man die vorzieht. Mhm. Alles andere kommt bei mir direkt ins Beet.
Okay, und wir haben nämlich da um die Ecke, was auch total toll ist, da ist eine Solawi, eine solidarische Landwirtschaft. Und die ziehen vor und da kann man auch Jungpflanzen kaufen. Und das werde ich jetzt machen, damit es sich noch lohnt.
Es ist super, dass du dich ein bisschen auskennst mit Gemüseanbau. Das finde ich ganz toll. Denn dann können wir jetzt ein bisschen fachsimpeln. Denn wir haben uns die Schule am Rötmoorweg in Hamburg natürlich auch deshalb ausgesucht, als alternativen Ort zu deinem Garten im Wendland, weil die Schule teilnimmt am Bildungsprogramm der Gemüseakademie seit letztem Jahr. Und das heißt, die Schule ist gerade in der Programmstufe 2. Nach 5 Jahren wissen hier alle so gut Bescheid, dass die Schule den Acker hier komplett allein betreiben kann. Denn darum geht's, Wissen vermitteln bis zur Eigenständigkeit. Wir gucken uns jetzt also einen Schulgarten an, der im 2. Jahr ist. Ja, lass uns mal hinlaufen. Also es ist eine Rasenfläche und wir sehen hier Hochbeete. Es gibt so Holz. Begrenzungen, also so Latten an der Seite, so ganz klassisch, ein bisschen eingefasste Beete. Und ansonsten findet aber alles hier bodennah, also wirklich auf Höhe des Rasens statt. Kannst du was erkennen?
Ja, ich erkenne was.
Beschreib mal,
aber
was
die ersten Reihen, also hier in der ersten Reihe erkenne ich tatsächlich nichts. Das sieht eher nach plattgetrampelten Unkraut aus. Die Klasse 2b, würde ich sagen, hat noch nicht so fleißig gepflanzt. Oder irgendwas, was erst später durchkommt.
Es sieht so ein bisschen aus, als sei hier gemulcht worden. Ne? Als seien da irgendwie so Blätter, Kompost oder so aufgebracht. Und die Klasse 2b hat ein Schild aufgestellt, wo steht Tomaten. Hier sind aber keine Tomaten.
Nee.
Also noch nicht. Vielleicht sind sie noch woanders. Vielleicht sollen sie noch rein. Der Podcast wird jetzt aufgezeichnet Ende Mai. Also theoretisch könnte da ja noch was kommen, was gerade noch vorgezogen wird im Klassenraum.
Ja, oder? Wie lange zieht man Tomaten vor? Wann werden die eingepflanzt?
Also ich sage immer, Anfang März ist die beste Zeit. Es gibt auch Leute, die schon im Februar starten mit der Anzucht. Aber wenn man jetzt erst beginnen würde, den Samen in die Erde zu legen, dann wäre es zu spät. Dann wächst da zwar noch eine Pflanze, aber bis die Tomaten trägt, ist schon wieder Herbst und sie ist tot. Also das macht dann nicht mehr so viel Sinn.
Und Tomaten mögen doch eigentlich auch keinen Regen, oder? Die brauchen doch ein Dach und müssen auch ranken und nach oben wachsen, oder?
Genau, richtig. Also Strauchtomaten können auch ohne so eine Rankhilfe auskommen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das nicht so richtig von Erfolg gekrönt ist, wenn man sie so ganz unter freiem Himmel anpflanzt. Es soll ja Sorten geben, die das abkönnen, die Braunfäule resistent sind. Aber ich habe schon mehrere in meinem Garten ohne Dach gepflanzt.
Ich auch.
Und das ausprobiert. Angeblich resistente, die alle keine einzige Tomate hervorgebracht haben, weil sie tot waren.
Also bei mir kamen sehr viele Tomaten, aber ich weiß nicht genau, was sie hatten, aber Braunfäule trifft es ziemlich gut.
Sie haben braune Blätter bekommen, die so eingeschrumpelt waren und fleckig und auch die Tomaten
und
waren dann
die Tomaten
wie so braun.
So, und, ja, braun-schwarze Stellen. Sah krank aus.
Ja, das ist Braunfäule.
Und ich habe ein paar Tomaten auch in einem anderen Beet so an der Hauswand gepflanzt, wo das Dach drüber war und die sind alle super geworden. Also muss es dann doch der...
Ja, ich würde auch immer sagen, wenn man den Tomatenanbau probiert, auf jeden Fall unter ein Dach oder in ein Gewächshaus. Sonst ist irgendwie die Frustration vorprogrammiert. Aber die Klasse 2b soll ihre eigenen Erfahrungen machen. Denn darum geht es ja auch, Erfahrungen zu sammeln. Wie ist denn das bei dir mit deiner Tochter, die ja auch mithilft beim Gärtnern so ein bisschen, ne? Oder?
Nicht? Ja, so mittel. Also sie ist richtig gut im Ernten, aber der Rest kurz. Es wird kurz mitgebuddelt. Also Ernten findet sie super und sie probiert auch tatsächlich, aus dem Supermarkt würde sie sehr viel weniger Gemüse essen und alles, was sie selber pflückt, isst sie auch. Wir sind dann auch, wenn wir die Sommerferien da sind, dann gehen wir immer zu Solawi und holen da unser Gemüse und da kann man auch auf den Acker gehen und das selber pflücken und dann wird plötzlich alles gegessen. Dann isst die rote Beete roh und jegliche Form von Rüben und Bohnen und alles, was zu Hause auf jeden Fall weggeschoben wird, ist dadurch, dass sie es dann selber wachsen sehen und pflücken kann, wird total interessant. Dann weiß sie, was es ist und dann isst sie das auch alles.
Ist das nicht toll, dass es so einfach ist, Kinder für Gemüse zu begeistern, indem man ihnen einfach zeigt, wie es wächst? Mhm. Ich finde das unglaublich. Ich mache die Erfahrung auch. Ich habe keine eigenen Kinder, aber die Kinder, die zu mir auf die kleine Farm kommen, erster Galopp durch den Garten ist zu den Beeten, gucken, was da alles Lustiges wächst und dann wollen sie alle probieren.
Ja,
und mögen es plötzlich auch. Selbst dann, rote Beete oder so.
Ja, ja. Rote Beete hätte ich nie gedacht, aber da wird dann so ein ganzes Ding gegessen. Alles wird probiert.
Wie ein Apfel.
Guck mal, wir haben eine Zuckerrübe gefunden. Haben sie auch gegessen. So,
Ich finde das großartig.
Ich finde das auch super.
Und das ist ja letztlich auch das, was die Gemüseakademie erreichen möchte, ne? Bei den Schülerinnen und Schülern. Einfach eine Nähe schaffen, eine Begeisterung vermitteln und dadurch auch gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit fördern.
Das bleibt dann auch.
Das funktioniert.
Ja. Gestern hatte meine Tochter Besuch und der wusste nicht, was ein Fenchel ist. Und dann ist ja nicht schlimm, aber dann sind wir auch, waren wir erst im Bioladen und da hatten sie keinen. Und dann sind wir noch zu so einem anderen Gemüseladen und haben dann Fenchel gesucht. Meine Tochter liebt nämlich Fenchel und ich glaube auch deshalb, weil das ja jetzt eigentlich auch nicht das typische Kindergemüse ist, sich so reinzieht.
Die meisten sagen immer, schmeckt wie Hustenbonbon, weil den Geschmack kennen sie so ein bisschen vom Fenchel.
Ja, genau, oder Bauchschmerzen, Fencheltee. Das ist... Aber nur mit
schmeckt
Honig.
Schmeckt nach krank.
Ja, schmeckt nach krank.
Hier, was die Klasse 3C macht, das kann ich nicht identifizieren.
Sie sagt Lauch und...
Es sieht aus wie Pak Choi, aber ich, also das, was da im Beet ist, sieht für mich nicht so aus.
Nee.
Wollen wir mal was rausziehen und gucken, was da... Vielleicht ist das irgendwas...
Ja.
Vielleicht wächst da unten irgendwas?
Nee.
Ja, ist eine Wurzel, aber...
Riecht das nach irgendwas?
Das sieht auch nicht aus wie Petersilie. Also Petersilienwurzel kann das nicht sein. Das kann keine Pastinake sein. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Vielleicht treffen wir gleich noch jemanden von der 3C.
Ja.
Hier rasen ja zwischendurch ein paar Schüler übers Gelände. Und dann werden wir mal fragen, was sich hier hinter verbirgt. Das hier allerdings erkenne ich in dem Beet der 1E. Erste Klasse, finde ich super, sind Kartoffeln gepflanzt. Und ich erkenne Mangold und Kohlrabi.
Ja.
Du auch?
Erkenne ich auch. Und die 3C zur Ehrenrettung der 3C-Kartoffeln haben sie auch gepflanzt und die wachsen.
Stimmt, das ist die gleiche Klasse.
Ja.
Die haben zwei Beete.
Die haben zwei Beete.
Guck mal, weil hier die 1C hat nur eins, weil daneben ist schon die 1B. Hier wächst Radieschen und das erkennst du auch, ne?
Ja, Frühlingszwiebeln.
Ja, super. Und das sieht tatsächlich aus wie Schwarzwurzel.
Das erkennst du schon. Da sind dieses eine Blatt, was da rausguckt.
Ja.
Schwarzwurzel zum Beispiel ist was, wo ich ganz, da habe ich schlechte Erinnerungen an Kindergartenessen in weißer, schleimiger Soße.
Weiße Grundsoße.
Ja.
Die gibt es auch immer in Kantinen und im Krankenhaus.
Ja, genau.
Ne?
So, ne, genau. Und aber da auf der Solabi, wenn man dann jetzt, das finde ich halt auch so gut daran, wenn man so ein Gemüseabo hat zum Beispiel, wenn man in der Stadt wohnt und halt keinen Garten hat oder sich nicht eine Ackerbeteiligung hat oder so, dass man dann halt auch Gemüsesorten einfach vorgesetzt bekommt, die man sich nicht kaufen würde. Und dann
muss man damit irgendwas machen.
Dann muss man
machen.
Damit was machen. Und dann findet man auch Sachen, die man damit machen kann und dass das gut schmeckt und erweitert dann damit mal so ein bisschen seinen eigenen Radius.
Das ging mir total so. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Garten ist, aber ich habe früher, bevor ich angefangen habe zu gärtnern, immer so die gleichen Sachen gekauft im Supermarkt. Ich habe auch immer Tomaten gekauft, egal ob es Juni war oder September oder Januar. Die gehörten mit zu meinem typischen Einkauf. Mhm. Und jetzt weiß ich natürlich, dass eine Tomate, also ich habe es wahrscheinlich theoretisch auch gewusst, aber ich habe es mir nicht bewusst gemacht beim Einkaufen, natürlich im Winter gar nicht wächst in unseren Felden. Dass es aber ganz viele andere Sachen gibt, die im Winter bei uns auch wachsen. Diese ganzen Kohlsorten zum Beispiel, ne? Oder auch Asiasalate oder so, Feldsalate. Man hat ja ganz viel auch im Winter. Und das esse ich jetzt, weil es bei mir im Garten wächst. Und dadurch hat sich mein Speiseplan total erweitert. Also ich esse jetzt viel leckerer, vielseitiger als früher. Obwohl ich ja mich nachhaltig ernähre, wo ja die meisten Leute immer denken, das ist eher Verzicht.
Ja, nein. Quatsch.
Ja. Aber was hast du entdeckt bei dir im Garten, was du früher nie gegessen hast?
Naja, also ich muss ja gestehen, so groß war die Ernte nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall noch nicht davon ernähren oder schon gar nicht, wir alle. Ich habe tatsächlich mehr durch die Solawi und da auch so Kohlgeschichten, also sowas wie Spitzkohl, was ich total gerne mag. Aber das hätte ich da nicht so gegriffen.
Mhm.
Und auch Kohlrabi hätte ich mir nicht gekauft, obwohl das schon bei uns zu Hause gab. Und das mag ich jetzt auch. Es verändert sich ja auch mit der Zeit. Rote Beete hätte ich als Kind zum Beispiel auch nicht gegessen. Ist auch so eine Kindergartenerinnerung, so Kartoffelbrei, wo so pinke Soße reinläuft. Mhm. Und jetzt finde ich das aber total lecker, weil es ja auch wahnsinnig verschiedene, unterschiedliche Arten gibt, wie man das zubereiten kann.
Ja.
Aber diese ganzen Kohlgeschichten und vor allen Dingen da auch Salate draus zu machen, das ist nicht immer so eine eingekochte, winterliche deutsche Hausmannskost sein
mit
muss.
Mit Kohlwurst drin.
Genau.
Ne? Mit Entchen.
Ja, genau. Sondern, dass man das ganz anders zubereiten kann und dass das dann auch total frisch ist und gut schmeckt und halt nicht so weit herkommt. Und mein Einkaufsplan hat sich auch total verändert. Also vor allen Dingen auch, wenn man darauf achtet.
Was Saison hat.
Was hat Saison. Und das diskutiere ich auch mit meiner Tochter. Ne? Es gibt, dass wir halt jetzt erst Erdbeeren kaufen und dann gibt es halt nur eine kurze Zeit, wo es Erdbeeren gibt. Aber dann kann man sich halt so darauf freuen, wie Spargel. Und dann ist die Natur ja auch so wahnsinnig verschwenderisch. Das finde ich auch so beeindruckend. Wir haben auch einen Kirschbaum im Garten und einen Birnenbaum. Und ich liebe Kirschen, aber es ist halt so eine kurze Zeit und dann sind es so wahnsinnig viele.
Mhm.
Aber es ist halt total toll, wie man so zugeschmissen wird und sich dann überlegen muss, was machen wir jetzt damit oder wie kriegen wir das unter die Leute. Und auf die Birnen freuen wir uns eigentlich auch jetzt schon.
Ihr macht bestimmt Marmelade, oder?
Aus den Kirschen?
Ja.
Ja, und verteilen halt. Also Kuchen und Marmelade und selber essen. Aber wenn wir dann halt 2 Wochen nicht da sind, dann haben die Stare ein Festessen und nicht wir.
Ich hatte das mal mit einer Mirabelle in meinem ersten Jahr auf dem Land. Da war ein Mirabellenbaum und ich fand das so toll. Ich hatte nämlich noch nie Mirabellen und wollte zum ersten Mal in meinem Leben eine Marmelade daraus machen.
Ja.
Und habe dann aber nur einen Ast abernten können, weil ich das ganze Equipment noch nicht hatte. Und dann waren die alle weg. Im nächsten Jahr habe ich mich vorbereitet, habe mir alles Mögliche gekauft, so einen Entkernungsautomaten und so, weil ich dachte jetzt im großen Stil diesen Riesenbaum abernten. Und dann bin ich in Urlaub gefahren und die Mirabellen waren noch nicht reif. Und dann kam ich 2 Wochen später von meinem Campingurlaub in Schweden zurück und es war keine einzige Mirabelle mehr am Baum.
Ja.
Also die lagen auch nicht am Boden.
Nee.
Ich weiß auch nicht, ob die Vögel die wirklich alle essen konnten. Das war wie weggezaubert.
Mirabellen sind ja auch groß, aber vielleicht ein Marder oder so?
Der den ganzen Baum abgeerntet hat?
Ich weiß es nicht.
Es war wie ein Wunder. Wirklich. Es ist ein Mysterium.
Aber ich glaube, die Tiere, die wissen das und warten auch drauf. Ich weiß noch, was mich so beeindruckt hat. Wir haben in der Schule mal einen Film geguckt. Es gibt so einen Disney-Film, der aber so dokumentarisch ist, wo die Tiere alle so vergorene Brotfrüchte oder so essen und dann sind die betrunken,
ja.
Auch die Elefanten.
Und ja!
So. Und die futtern halt auch alles, also die hauen sich dann richtig
den
die Bäuche voll.
Ja.
Und ich glaube, so wird das auch sein. Die messen sich dann da. Ein Wochenende lang gibt es Mirabellenparty, wenn du nicht zu Hause bist.
Wahrscheinlich, ja, das könnte sein. Wer weiß, was da abgeht, wenn man nicht da ist. Ne? Aber ich höre raus aus dem, was du sagst, dass du schon viel frisch auch kochst, ne? Also mit Gemüse, auch ja. Wenn du es jetzt vielleicht nicht alles selber schon anbaust.
Ja, also ich baue definitiv nicht alles selber an, was ich verkoche, aber ich verkoche sehr viel Gemüse. Ja.
Hast du einen Tipp, einen ganz besonderen, so ein Lieblingsrezept?
Nee, und ich bin auch, ich muss sagen, ich koche viel und oft und gerade mit Kindern muss man das auch, aber ich bin jetzt nicht so eine geplante Köchin, sondern ich verkoche das, was da ist.
Mhm. Aber das ist die hohe Kunst, oder? Wenn man sogar aus irgendwas und Resten das so zusammenstellt, dass es dann schmeckt.
Ja, das müssen die anderen dann entscheiden.
Was sagt deine Tochter denn zu den Kochkünsten?
Naja, meine Tochter ist, da haben wir uns eingespielt, aber die isst Gemüse vor allen Dingen, und das habe ich bei sehr vielen Kindern mitgekriegt, am liebsten roh, also gekocht eigentlich ungern. Ich überlege gerade, was sie überhaupt gekocht ist. Spinat und Tomatensauce ohne Stückchen.
Passiert, schön,
ja. Tuch. Und Erbsen. So. Und das, achso, Brokkoli auch. Bäume essen, das geht auch.
Sagt sie Bäume essen dazu, zu Brokkoli?
Ja, das die ist kleinen süß. Dinger, die kleinen Bäume.
Und wo du gerade Erbse sagst, hast du das schon mal angebaut?
Nee, habe ich noch nicht.
Siehst du hier im Beet, die Kinder haben das gemacht hier von der Schule. Erkennst du die Erbse?
Nein, ich erkenne hier keine Erbsen. Noch nicht.
Pass auf, wir
hier gehen. Hier sind Kurabis, hier sind Salate.
Ja, hier im allerletzten, das ist ein Fenchel, Knollenfenchel, genau. Hier im allerletzten Beet, wo gar keine Klasse ein Schild aufgehängt hat, hier wachsen tatsächlich Erbsen, die jetzt noch so, ja, sind, ich kann so schlecht schätzen, ich würde sagen 20 Zentimeter hoch, wie so ein Lineal, ne?
Ja.
Und haben alle schon Stöckchen bekommen, dass sie hochranken können. Und da werden bald Erbsen dran wachsen, die man dann auch direkt vom Beet naschen kann.
Ja, die sind ja besonders lecker. Erbsen sind doch eigentlich, die kriegen doch wie so ein dreieckiges Dach und ranken sich dann da
ja,
so ineinander.
Das oder? Ist auch vor allem bei Bohnen macht man das. Ne? Ich habe zum Beispiel meine Erbsen letztes Jahr einfach ohne Rankhilfe an die Seite vom Hochbeet gepflanzt.
Ah.
Und dann sind die so runter, wie so ein Wasserfall gerannt. Mhm. Das sah total schön aus. Weil ich eine Sorte hatte, die heißt Blauweh-Schockers. Also wie auch immer man das so ausspricht, aber das steht drauf auf der Tüte. Und die Schote ist blau.
Ah.
Also blau-lila. Und innen die Erbsen sind aber grün.
Das ist der Knaller. Grün.
Knallgrün. Okay, cool. Blaugrün. Habst du was noch nie gesehen?
Blauweh-Schocker. Gut.
Das Blau-Schocker. Wie auch immer. Aber es ist toll, dass wir hier, also nicht nur hier beim letzten Beet bei der Erbse gelandet sind, sondern auch im Gespräch mit dir. Denn woher die Erbse kommt und was sie alles kann, das hören wir jetzt. Und zwar von Dr. Thomas Gladis. Als Biologe, Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher gilt er bei Acker als wandelndes Gemüselexikon und hat auch auf die kniffligsten Anbaufragen immer eine Antwort parat. Vorhang auf für Dr. T. Enner und die Gemüsekunde.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Hey Thomas, heute wollen wir keine Erbsen zählen, aber ich will alles wissen, was du über Erbsen weißt.
Die Erbse heißt in der Wissenschaft Pisum sativum Linné. Sie gehört zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütler. Verwandte Arten der Erbse sind zum Beispiel Bohnen, Linsen und Kichererbsen, aber auch Erdnüsse und Soja.
Die sind alle verwandt? Das ist ja eine richtig leckere, vielfältige und bunte Familie. Das gefällt mir.
Bunt wie ein Schmetterling sind die Blüten der Erbse. Sie leuchten grünlich, rein weiß oder kräftig rosa, manchmal sogar violett. Die Erbse kann sich in eurem Garten also sehen lassen. Und sie will hoch hinaus. Die Erbsenpflanze rankt bis zu 2 Meter hoch, braucht in eurem Garten also auch eine Rankhilfe zum Klettern.
Ich liebe Klettern und Erbsen. Wann müssen die denn am besten ins Beet?
Im Frühjahr gesät, belohnt euch die Erbse im Sommer auch bei der Ernte mit einer sagenhaften Farbenvielfalt. Je nach Sorte lassen sich in den reifen Hülsen grüne, braune, gelbe, schwarze und sogar gesprenkelte Samen entdecken. Nicht alle schaffen es in den Topf und auf den Teller, weil sie gleich roh und möglichst frisch verputzt werden.
So mag ich sie auch am liebsten. Direkt vom Acker in den Mund. Was steckt denn alles drin in so einer kleinen Erbse, Thomas?
Bereits unreife Erbsen stecken voller Vitamine und Mineralstoffe. Zum Beispiel Vitamin E und B, Magnesium, Eisen und Zink. Sie sind also nicht nur ausgesprochen lecker, sondern auch sehr gesund. In trockenen, reifen Erbsen ist dafür meist doppelt so viel Eiweiß enthalten. Trockenerbsen sind daher häufig Bestandteil einer vegetarischen oder veganen Kost. Dann aber nur leicht verdaulich, wenn man sich bereits an diese Kost gewöhnt hat.
Dachte ich mir schon. Klein, aber oho. Eine Frage habe ich noch. Seit wann bauen die Menschen Erbsen an? Und woher kommen sie?
Die Erbse ist ein richtig alter Hase im Gemüsebeet. Schon in der Jungsteinzeit wurde sie angebaut und schlug sich von Syrien aus bis in den hohen Norden Europas durch. Die ältesten archäologischen Erbsenfunde sind bis zu 10.000 Jahre alt. wie viele Jahrtausende dieses lebende Kulturgold genau auf dem Buckel hat.
Daraus wollen wir jetzt mal keine Erbsenzählerei machen. Danke, Thomas.
Das waren Dr. T. und die 11-jährige Anna mit der Gemüsekunde.
Hast du was gelernt, Feline?
Ja, einiges.
Was hat dich am meisten beeindruckt jetzt an diesem Faktenwissen?
Also ich musste dran denken, dass ich habe so eine Serie gemacht für die ARD, die heißt Wir können auch anders. Und da waren wir bei Enduri und die stellen Fleischersatzprodukte aus der Trockenerbse her. Und da bin ich hängen geblieben, weil ich kurz dachte, wie isst man denn Trockenerbsen? Aber die machen jetzt also Hühnchen, falsches Hühnchenfleisch, Würstchen, alles Mögliche kann man halt aus Erbsen machen. Und das wird ja immer besser, das schmeckt gut. Und damit kriegst du halt viele Leute, die nicht auf Fleisch verzichten wollen.
Auf den Geschmack, ne?
Die was ja, Ähnliches genau. Wollen. Die forschen richtig daran, dass die Faserigkeit dieselbe ist und so. Ich kam mir vor wie bei Sendung mit der Maus, weil ich das erste Mal in so einem Lebensmittelbetrieb war, wo das richtig so übers Fließband, wo man das so sehen konnte, wie das hergestellt wird.
Ein Blick hinter die Kulissen hast du da bekommen. Ja. Das ist ganz toll, dass du das jetzt ansprichst, denn genau darauf wollte ich hinaus, und zwar im zweiten Teil unserer Podcast-Folge. Dieser zweite Teil heißt immer Nachgehakt und da geht es um die Themen, die unser Gast uns mitbringt. Und das ist unter anderem, wie ich finde, die Doku-Serie Wir können auch anders. Was war das für ein Projekt?
Das ist auch entsprungen tatsächlich aus, ich würde sagen, also aus dem großen Umfeld meines Klimaaktivismus, weil wir uns gefragt haben, genau, was können wir in unserem Bereich tun? Und eine gute Möglichkeit und eine bis jetzt leider sehr selten genutzte Möglichkeit ist eigentlich in Geschichten, entweder in fiktionalen oder halt auch im dokumentarischen Bereich, Geschichten erzählen über das gute Gelingen, was es alles schon gibt. Weil die Nachrichtenlage ist ja oft sehr bedrückend in letzter Zeit und es wird sehr viel Schlaglicht darauf gesetzt, was alles schief läuft. Und es gibt aber schon wahnsinnig viele gute Initiativen oder Menschen, die Sachen nach vorne bringen und vor allen Dingen so schon so tun, wie wir sie alle tun müssten. Und dass diese Transformation, um den Klimawandel aufzuhalten, dass man sich da zum größten Teil gar nicht mehr wahnsinnig neue Technologien ausdenken muss oder den Hyperloop erfinden muss, sondern es gibt dieses Wissen alles schon. Und es gibt auch Leute, die das umsetzen und das richtig gut machen. Und die haben wir besucht und eine Serie dazu gemacht, um dieses Wissen zu verbreiten und das sozusagen an die Menschen zu bringen.
Ich finde es total richtig, was du sagst. Auch im Journalismus gibt es eine große Diskussion darüber, ob man nicht Dinge auch mal positiver erzählen sollte. Da gibt es dann das Schlagwort Constructive Journalism, dass man doch ein bisschen konstruktiver auch umgehen kann, eher die Lösungen zeigt, als immer nur über die Probleme zu sprechen. Und ich finde, dass eure Doku-Serie ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie man etwas so erzählen kann, dass man nachher auch Bock drauf hat, es umzusetzen. Weil Begeisterung ist ja oft das Erste, was passieren muss, damit ich sage, okay, dann mache ich mit.
Genau, und das hat so einen Spaß gebracht, weil diese Menschen, die das machen, zum Beispiel wie Friedrich Büse von Enduri, die sind so begeistert von ihren eigenen Projekten, die sie da anschieben. Und das gibt alleine total Hoffnung, sich mit Leuten zu unterhalten, die merken, ich habe irgendwie gemerkt, in dem Bereich, in dem ich mich auskenne, in dem ich zu tun habe, da könnte man Sachen einfach neu denken, anders denken und vielleicht auch besser machen, als wir sie jetzt schon machen und die das dann einfach ausprobiert haben und das in großen Teilen klappt. Und das zu sehen, ja, ich glaube, es ist total wichtig, halt um sich nicht so ohnmächtig diesen Umständen ausgeliefert zu fühlen und das Gefühl zu haben, oh Gott, die Zukunft wird immer schlimmer und deshalb halten wir jetzt alle ganz wahnsinnig fest an diesem Status quo. Ich glaube nämlich, dass wir sehr viele Sachen auch besser machen könnten, auch also ohne Verzicht, sondern einfach für uns einfach Dinge neu denken und überlegen, so wie wir das mit Changemaker auch für die Filmbranche getan haben und das hat dann auch geklappt.
Das nächste Thema, was du uns mitbringst, das nächste Thema, über das ich unbedingt mit dir sprechen will, wir haben ja ganz am Anfang der Folge schon mal das so angedeutet, was ihr da macht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Initiative Changemakers.film eine Initiative von Schauspielerinnen und Schauspielern und Filmschaffenden, um mehr Nachhaltigkeit in die Filmbranche zu bringen. Wie macht ihr das?
Na, wir haben uns am Anfang gefragt, wir haben uns zu viert zusammengefunden, weil wir alle uns Sorgen gemacht haben um die Klimakrise und irgendwie selber aktiv werden wollten, aber nicht richtig wussten, wie. Und dann haben wir uns gedacht, was ist denn eigentlich mit unserer Branche, da wo wir uns auskennen, da wo wir tätig sind, die Strukturen und auch die Leute kennen, wir hatten, 2019 war das, hatten wir gar keine Ahnung. Erstens nicht, was imitiert so ein Filmdreh oder gibt es da schon Initiativen oder irgendwie Anschübe, da was zu ändern? Und dann haben wir so ein Panel gemacht und haben versucht rauszufinden, wer ist da schon aktiv oder was ist da möglich? Und wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, müssen sich ja alle Branchen transformieren hin zu klimaneutralen Wirtschaften, also auch die Filmbranche. Und warum dann nicht da anfangen? Vor allen Dingen sind wir ja auch noch so Geschichtenerzähler und können das dann vielleicht auch vermitteln. Und wenn das da möglich ist in so einer glamourösen Branche, dann ist das vielleicht in anderen Branchen auch möglich. Und dann haben wir uns da so schlau gemacht, was es schon gibt. Und das war eigentlich so, würde ich sagen, wie es gesamtgesellschaftlich auch meistens ist. Es gab ein paar wenige, die schon sehr aktiv waren und Bescheid wussten. Ganz viele, die gar nicht wussten, was Sache ist, so wie wir auch, als wir angefangen haben. Und so ein paar Leute, die gefunden haben, das ist alles totaler Quatsch und man müsste sowieso erstmal ganz woanders ansetzen und die, solange China noch Kohlekraftwerke baut und so weiter.
Müssen wir hier mal gar nichts machen in der Filmbranche. Komm, Feline, wir gehen mal wieder unter das Dach, weil der Regen jetzt wieder ein bisschen stärker wird. Ich meine, man kann sich ja freuen über Regen, ne, wenn man einen Garten hat.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Die letzten Jahre war es ja so trocken, dass man irgendwie kaum was durchgebracht hat ohne Gartenschlauch.
Sogar das Hamburger Schiedwetter gibt es nicht mehr, oder?
Ja, die letzten 3 Jahre war das eher so mallorquinisch hier, ja, in Hamburg, würde ich fast sagen, oder? In Norddeutschland. Diese Initiative, also ihr habt das dann angestoßen, habt euch erstmal so ein bisschen umgehört, ne? Was gibt es da eigentlich schon? Und dann musstet ihr ja auch Menschen finden, die Bock drauf haben, da jetzt mitzumachen, mhm, und die auch an Veränderungen interessiert sind. Und das ist doch, glaube ich, immer das Schwerste, oder? Jemanden so ganz positiv in Richtung Veränderung zu bringen, wenn doch gerade alles gut und bequem ist.
Also da hat sich seit unserem Start, seit 2019, hat sich schon ganz schön viel getan, weil das Bewusstsein für die Thematik einfach viel breiter in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und ich finde es erstaunlich, wie viel die meisten Leute sich in ihren Gebieten auskennen und eigentlich schon Lust haben auf Veränderung. Also es geht ja auch nicht nur ums Klima, es geht auch um soziale Nachhaltigkeit und wie arbeiten und leben wir eigentlich miteinander und ist die Art und Weise, wie wir Dinge tun, ist das wirklich die beste oder kann man nicht zusammen überlegen, was können wir besser machen? Und wir haben erstmal eine Selbstverpflichtung geschrieben, eine freiwillige, weil als SchauspielerIn kommt man immer erst relativ spät auf ein Projekt und uns wurde vom Produzentenverband erzählt, ja, sie würden sehr gerne Sachen verändern, aber das geht nicht, weil wir SchauspielerInnen immer so auf Luxus bestehen. Dann haben wir gesagt, ach so, na gut, wenn das schuld, so ist, ja genau, dann schreiben wir doch jetzt mal eine Selbstverpflichtung und schreiben alles auf, wozu wir bereit sind, um das Gespräch zu eröffnen und dieses Verhinderungsargument aus dem Weg zu räumen, weil das ist, glaube ich, nämlich sehr oft der Fall, dass alle vermuten, die anderen würden das aber nicht wollen. Wir haben zum Beispiel auch mit dem Lichtverband gesprochen und denen ging es genauso in der Catering-Frage, dass die meinten, alle sagen wegen uns Lichtmenschen oder wegen der Technikfraktion, muss es 3-mal am Tag Fleisch geben, aber bei uns ist jetzt auch mittlerweile die Hälfte vegetarisch oder vegan und wir möchten nicht mehr als Ausrede genutzt werden.
Da muss gerade drüber nachdenken, warum ausgerechnet Menschen, die beim Licht, beim Gewerk Licht arbeiten, 3-mal am Tag Fleisch brauchen könnten. Mir fällt gar kein Argument ein.
Ich auch nicht, aber ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist so, Menschen, die schwer körperlich arbeiten, brauchen Fleisch.
Aber Kameramann, hat der nicht auch wahnsinnig zu schleppen?
Ja.
Ihr dreht wahrscheinlich viel mit so Kameras, die man nur von rechts nach links schieben muss, oder? Bei den Reportagen hast du ja immer so einen armen Menschen, der die Kamera auf der Schulter trägt.
Ja, nee, das. Stunden. Nee, das, ja. Also die Kameraperson hat auf jeden Fall auch ein großes Department und da gehört halt das Licht auch dazu und die schleppen, glaube ich, am meisten. Ich weiß es nicht, wieso das so ist. Das hat sich irgendwie so. Das sind halt so gefühlte Wahrheiten, die dann einfach.
Die gar nicht stimmt.
Die sich ewig halten, genau. Ja. Da haben wir zum Beispiel dann auch bei Crew United eine Umfrage gemacht, um überhaupt mal rauszufinden, wie sieht es denn jetzt mittlerweile aus? Wollt ihr wirklich alle 3-mal am Tag bei jeder Mahlzeit Fleisch essen? Und dann lässt es sich mit den Budgets, die es gibt, halt nur konventionelle Massentierhaltungsware anbieten? Oder wollt ihr lieber seltener, aber dafür halt qualitativ
Biofleisch.
Genau, Biofleisch haben? Und 83% der Leute wollen lieber seltener und dafür Biofleisch essen.
Ach, das ist ja toll. Das ist jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt weniger Fleisch und eher Bioprodukte am Set. Worauf habt ihr als Schauspielerin verzichtet, was so als früher als Luxus wahrgenommen wurde, um es grüner zu machen?
Also ganz einfach, was man machen kann, ist halt zu sagen, ich möchte zum Beispiel innerhalb Deutschlands nicht fliegen, sondern ich möchte mit der Bahn fahren. Dann kann man sagen, dass man bereit dazu ist, mit anderen Menschen zusammen zu fahren, auch in einem Auto, also dass es Gruppenshuttles gibt. Dann könnte man beim Kostüm anbieten, dass man
wenn zum Beispiel eine Jeans gebraucht wird oder so, dass man die guckt, ob man selber eine hat, die dazu passt. Dass gerade für kleine Rollen ist es nämlich im Moment so, dass wenn jemand eine 1-2-Tages-Rolle hat, dass dann einfach komplett aus Kostengründen beim Fashion-Discounter da so ein Outfit gekauft wird. Und das gehört dann danach der Produktion, die braucht es aber auch nicht mehr, das wird dann entsorgt.
Mhm. Und es ist unter fragwürdigen Bedingungen schon entstanden wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne?
Ja. Zu dem Preis.
Ja. Und wenn man da sagt, also ne, wenn es zur Rolle passt und ich gucke mal, was ich zu Hause habe, dann ist da auf jeden Fall schon was geholfen. Oder auch, was ich vorher nicht wusste, Hotels haben auch einen total hohen Umweltfaktor. Also wenn man während der Dreharbeiten in einem Apartment wohnt, was ich sowieso lieber mag, weil ich mir gerne selber noch einen Tee koche oder ich habe einfach gerne eine Küche auch da, um mir selber was zu machen, dann ist das auch sehr energiesparend. Und das haben wir alles so aufgeschrieben, aber weil Film halt ja nur so eine wahnsinnige Teamarbeit ist und mit so vielen Gewerken funktioniert, haben wir mit allen Gewerken gesprochen und haben gedacht, okay, wenn schon Idealvorstellungen, dann schreiben wir jetzt für alle Filme, also nicht nur für den Schauspielbereich auf, sondern alles, was unsere Idealvorstellung wäre vom grünen Drehen. Und da haben auch von Anfang an relativ viele Leute zugestimmt. Und dann sind wir daraufhin in einen Arbeitskreis eingeladen worden, wo alle großen Sender und Produktionsfirmen und Streamer drin waren. Und dann haben wir die ökologischen Standards untereinander verhandelt. Und die sind seit August letzten Jahres Teil des Filmförderungsgesetzes. Das heißt, jeder, der jetzt staatliche Fördergelder haben will, um einen Film zu produzieren, muss sich an ökologische Mindeststandards halten.
Aber ist das nicht großartig? Ja. Also dieses Filmförderungsgesetz, von dem du sprichst, ist 2023, glaube ich, ne, entstanden. Und jetzt kriegt also wirklich, um das nochmal zu betonen, eine Produktion nur noch dann Fördergeld, wenn sie sich an die ökologischen Standards hält,
ja,
die ihr mitentwickelt habt.
Ja.
Es ist doch toll, oder?
Ja.
Da habt ihr richtig was bewirkt.
Total. Und wir hätten es halt nie gedacht. Also weil wir wirklich uns am Anfang aus so einer, ich hatte einfach Angst und wusste nicht, was ich machen soll, aus so einer Form von Frustration und Hilflosigkeit haben wir uns zusammengetan und gedacht, okay, was können wir tun? Und haben jetzt innerhalb von 3 Jahren ein Gesetz mitgeschrieben.
Toll. Und es gibt seit ein paar Jahren jetzt auch einen Green Consultant, habe ich noch gelernt, der inzwischen auch verpflichtend für jede Produktion ist und darauf achtet, dass die grünen Bedingungen auch erfüllt werden.
Ja, und der ist auch vor allen Dingen beratend, weil da ändert sich ja viel, gerade in den technischen Bereichen, oder viele Leute wissen halt nicht so gut, wie sie es machen sollen. Und das ist wie eine Beratungsposition, die schon von Anfang an mit dabei ist und hilft, die Produktion von vornherein so einzustellen. Weil wie immer ist es halt einfacher, wenn man es gleich mitplant und nicht am Ende nur so ein paar kleine Schräubchen dreht, dann kann man nicht so viel Energie sparen, aber wenn man es von Anfang an mitdenkt, dann lässt sich da auch einiges einsparen.
Und jetzt stell dir mal vor, du bringst zum Drehen nicht nur deine eigene Jeans mit, sondern noch dein eigenes Gemüse, was du zu Hause angebaut hast. Und versorgst vielleicht die Kollegen vom Licht auch noch mit dem
Kirschen.
Kohlrabi aus dem den Kirschen, ist noch einfacher. Ja, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum, nach diesem sehr, sehr interessanten Gespräch über das, was ihr erreicht habt, kommen wir jetzt zum dritten Teil des Podcasts, Tiefer graben mit Acker. Denn Acker beschäftigt sich täglich mit der Frage, welchen Beitrag wir für eine gerechte und gesunde Welt beisteuern könnten und sollten. Und um noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen Lust auf eine zukunftsfähige Welt zu machen, feiert Acker in diesem Jahr anlässlich des 10-jährigen Jubiläums ein großes Acker-Festival. Und Gründer Christoph Schmitz, also Acker-Gründer Christoph Schmitz, ihr kennt ihn schon aus den anderen Folgen, erzählt euch jetzt von einigen Highlights des Festivals.
Tiefer graben mit Acker. Seit 10 Jahren ackern wir für mehr Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln in der Gesellschaft. Das möchten wir natürlich ordentlich feiern. Mit dem großen Acker-Festival am 29. und 30. August. 2 Tage lang gestalten wir gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft. Was braucht ein zukunftsfähiges Ernährungssystem? Wie sieht nachhaltige Bildung aus? Und welchen Beitrag können und müssen wir jetzt leisten für eine gerechte und gesunde Welt? Auf der Acker-Konferenz am 29. August bringen wir Wissenschaft und Praxis auf der Acker-Bühne zusammen. Euch erwarten Keynotes, Podiumsdiskussionen und interaktive Austauschformate. Ganz nach dem Motto, hier wächst Wandel. Mit dabei sind Neurowissenschaftlerin Professor Dr. Maren Urner, Stiftungsgründer und ehemaliger Fußballprofi Arne Friedrich, Agrarökonom Benedikt Bösel und viele, viele mehr. Am 30. August, dem zweiten Tag unseres Festivals, wird es dann bunt. Wir laden euch ein zum Ackerfest für die ganze Familie. Auf der großen Open-Air-Bühne führt euch Tobias Krell, besser bekannt als Checker Tobi, durch ein vielfältiges Programm. Euch erwarten zahlreiche Workshops, Mitmachaktionen und inspirierende Impulse, zum Beispiel von Klimaaktivistin Carla Remsma. Und auch Judith Rakers und Eckart von Hirschhausen könnt ihr beim Ackerfest live erleben. Seid dabei und feiert mit uns Jubiläum. Alle Infos und den Link zum Ticketshop findet ihr in den Shownotes oder direkt unter festival.acker.co. Wir freuen uns auf euch.
Du hast jetzt auch mitgeholfen, und zwar mit deiner Anwesenheit in diesem Podcast. Ich bedanke mich für das Gespräch. Toll, dass du unser Gast warst.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Acker-Podcast auf dem Acker. In 2 Wochen stehen wir in einem anderen Garten und treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der Acker-Community auf Instagram. Am besten ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Abonniert diesen Podcast auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Ihr könnt auch schreiben an podcast@acker.co. Und wenn ihr Lust habt, Acker oder diesen Podcast auch mal live zu erleben, dann kommt, wie gesagt, am 29. oder 30. August in die Malzfabrik in Berlin. Wir laden zum großen Acker-Jubiläumsfest ein. Mehr Infos bekommt ihr unter dem Link in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss. Yeah. Das ist so interessant.
Ja?
Ja, du musst eigentlich mal kommen zu deiner Neuen.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Gladis. Executive Producers Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung, Lisa Hertwig. Aufnahme, Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion, Maria Swidrig und Christian Küker.